Wir sind da fröhlich am Wühlen und am Rödeln und Reich Gottes bauen. Dass der Himmel mehr und mehr nach Nördlingen kommt und die Zustände, die dort sind, auf die Erde kommen. Genau. Ja, Hobbys. Ich versuche regelmäßig Sport zu machen. Ich lese gern. Ich gehe gern ins Kino. Ich treffe mich gern mit Freunden. Was man halt so macht. Im Großen und Ganzen. Genau. Und wenn ich das richtig rausfilter, da war da schon auch so ein Schwerpunkt in dem Lobpreis und in den bisherigen Gebeten über die Auswirkung von dem Blut. Und eine Auswirkung, oder ich meine, ich habe jetzt keine klassische Weihnachtsbotschaft, aber du kannst das, was jetzt gleich im Anschluss kommt, das kannst du da reinpacken, wenn es dir gelingt. Ich hoffe, dass es dir gelingt. Das ist nämlich eine Auswirkung von Weihnachten, über die ich heute spreche, ohne dass es jetzt klassisch über die Hirten, über die habe ich letzten Sonntag gepredigt bei uns in Nördlingen, die Hirten auf dem Felde und so. Ich möchte mit einer Frage beginnen heute Morgen. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und wenn die Frage so gestellt wird, dann haben wir meistens irgendwie so, also mir geht es zumindest so, dieses Negative, was da irgendwie so mitschwingt, und wir stellen uns vor, oder du könntest dir vorstellen, ein Meister und sein Lehrling, und wenn der Lehrling zum Meister sagen würde, Meister, komm mal in die Puschen, ich will heute noch nach Hause, dann könnte diese Fragestellung kommen, in der Art und Weise, wie ich sie gerade gestellt habe, dass der Meister zum Lehrling sagt, sag mal, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du kannst so nicht mit mir reden, ich bin der Meister, ich bin der Chef. Du hast hier eine kleine Verwirrung in der Art und Weise, wie die Rangordnung ist. Und so sind wir diese Frage eigentlich gewohnt. Aber ich möchte diese Frage heute Morgen ganz positiv mal in den Raum reinstellen. Was glaubst du, wer du bist? Was glaubst du, wie Gott dich sieht? Und was glaubst du, was das für Auswirkungen auf dein Leben und die Art und Weise hast, wie du dein Leben führst? Ich bin mir dessen bewusst, dass das ein Thema ist, was in Deutschland durch eine gewisse Bewegung, ich möchte da jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen, dass es einen gewissen Missbrauch erlebt hat. Und ich komme nicht aus dem Bayerischen Wald und ich bin auch kein Anhänger dieser Lehre, aber ich bin Anhänger des Wortes Gottes. Und wenn die Bibel über dieses Thema, über das ich heute sprechen möchte, ihr werdet dann früher oder später rausfiltern, was es ist, wenn sie da so drauf eingeht, dann ist das Wort Gottes. Und meiner Meinung nach, gerade in Zeiten, wo ein Thema falsch überbetont wird, dürfen wir nicht den Fehler machen, dass wir es nicht mehr beleuchten, dass wir nicht mehr drüber predigen und dann quasi irgendwie diesen falschen Überbetonungen dadurch noch verstärken oder den Raum geben, dadurch, dass wir da gar nicht mehr drüber sprechen. Ich möchte heute mit euch eine Tatsache entdecken, dass nämlich diese Frage danach, wer du bist, die Einleitungsfrage war, was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass diese Frage danach, wer du bist, eine Antwort findet in diesem Jesus Christus. Das, was uns als Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass wir uns mit etwas identifizieren beziehungsweise uns für etwas halten können. Die Frage ist, wofür? Also, ich meine, Tiere sind in ihrer Identität ziemlich sicher. Also ein Goldfisch, der schwimmt in seinem Glas darum, Hunde fressen und schlafen und sonst was. Die sind sich ziemlich sicher in dem, was oder wer sie sind. Aber wir als Menschen, wir können uns für etwas halten und wir können, es kann passieren beispielsweise, dass du irgendwie nach Jahrzehnten einen alten Klassenkameraden oder einen Studienkollegen oder sonst irgendwie jemand triffst und ihr setzt euch hin und ihr trinkt Kaffee, ihr habt eine gute Zeit und er sagt so, Mensch, ich könnte mir vorstellen, mit meinem Leben nochmal komplett was anders zu machen. So, ein Mensch kann sich in seiner Wahrnehmung komplett verfehlen. Und das ist, wie gesagt, diese These oder dieses, was ich heute an dich ranbringen will, ist, dass in Jesus Christus diese bohrende, nervige Frage danach, wer bin ich eigentlich, beantwortet wird. Dass da eine Ruhe in dein Leben reinkommt und dass das letztlich erst der Startschuss ist für ein siegreiches Leben. So, wir wollen das glauben, was Gott über uns sagt. Und er soll und muss deine Identität bestimmen. Gott kennt dich und vor Grundlegung der Welt warst du ein Gedanke Gottes. Das ist der Hammer. Die Bibel sagt, dass Gott mehr Gedanken über jeden einzelnen von uns denkt, als es Sand am Meer gibt. Da ist eine Dimension in der Art und Weise, wie Gott uns sieht und was er für Gedanken und Pläne über unserem Leben hat. Es ist unvorstellbar. Also Sieg in deinem Leben beginnt dort, wo deine Identität in Christus, wo du das ergreifst und wo das deine Identität, wo das deckungsgleich wird mit dem, was Gott über dich sagt. Ich möchte gern anfangen mit zwei Bildern, die diese erste These bestätigen sollen. Und ich sage, Selbstwahrnehmung entscheidet über Sieg und Niederlage in deinem Leben. So, das erste Beispiel sind die Kundschafter in Kanaan. Ihr kennt die Geschichte. Gott hatte das Volk aus Ägypten rausgeführt und er hat sich viel Mühe gegeben dabei, diesem Volk, was in Ägypten versklavt war, eine neue Identität zu geben, beziehungsweise ihre Identität aufzupolieren. Jetzt erstmal die Frage, was war ihre Identität? Wie sahen sie sich? Wir sind weggelaufene Sklaven. Und was kennzeichneten Sklaven? Sklaven, das sind Menschen, die klein gehalten wurden. Das sind Menschen, die hatten keine Schulbildung, die hatten keine militärische Ausbildung oder sonst irgendwas, sondern es war eine Kultur. Die Ägypter waren eine Hochkultur. Und als die Israeliten damals dort eben waren, da wurden sie klein gehalten. So, und die konnten nur so mit ihren Füßen in der Matsche stehen, wie wir das aus diesem Bibelfilm vielleicht kennen, so für die Ägypter Ziegeln brennen. Das war ihre Identität. So, und jetzt kommt Gott und beruft sich dieses Volk und sagt, ich führe euch raus aus Ägypten, rein in ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ihr seid nicht länger entlaufene Sklaven, sondern ihr seid jetzt mein Volk und vor euch wird niemand bestehen, und zwar euer Leben lang. Ich gebe euch meinen göttlichen Stempel, ich schenke euch Sieg, vergesst das, was vorher gewesen ist. Ich mache Neues, das, was vergangen ist, das ist vorbei, und ich möchte, dass ihr ein Volk werdet von Priestern. Ein Volk der Priester. Und ihr sollt zum Segen werden für alle anderen Nationen. Das war der Plan, den Gott mit dem Volk Israel hatte. Das war ab jetzt ihre neue Identität. So, und jetzt kommen die Israeliten an dieser Grenze an zu Kanaan. Und ihr erinnert euch, Josua schickt 12 Spione raus, rein in das neue Land nach Kanaan, um das auszukundschaften. Und sie kommen zurück mit einer guten und einer schlechten Nachricht. Und die gute Nachricht war, ja, es stimmt, es ist toll. Dieses Land, was Gott uns da verheißen hat, es ist gewaltig, da ist Überfluss. Aber wir haben dort auch Riesen gesehen. Und fürchterliche Bestien, und wir glauben nicht, dass wir gegen sie eine Chance haben. Und jetzt lasst uns mal gemeinsam in 4. Mose 13, 33 reingucken und zusammen lesen und gucken, was da steht. Und während du das liest, frag dich mal, was das mit unserem Thema zu tun hat. 4. Mose 13, Vers 33. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Fällt euch diese Minderwertigkeit in ihrer Selbstwahrnehmung auf? Also, ich habe mir so gedacht, wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte da eine Frage gehabt. Oder ich hoffe, ich hätte den Mut gehabt, diese Frage zu stellen. Ich denke, diese Frage ist recht offensichtlich. Ihr wart in euren Augen wie Heuschrecken. Gut, also das werdet ihr beurteilen können, wie ihr in euren Augen gewirkt habt. Ihr wart ja dabei. Aber wie wollt ihr eigentlich, oder woher wollt ihr eigentlich wissen, wie ihr auf die anderen gewirkt habt? Versteht ihr die Frage? Woher wollt ihr wissen, wie ihr auf die Riesen gewirkt habt? War das irgendwie so eine telepathische Sache, die so via Gedankenübertragung gegriffen oder funktioniert hat? Oder sind die Israeliten, diese 12 Spione oder so, sind die dann dahin an dieses Tor, haben dort geklopft und haben gefragt, so, hallo, wir sind Spione aus Israel, wir wollen hier gerade das Land auskundschaften, wie wirken wir eigentlich auf euch? Antwort, wie Heuschrecken. Okay, vielen Dank, das haben wir uns schon gedacht. Nee, aber was ist denn dann die Sache? Und die Antwort, die ist einfach und sie ist recht traurig. Der Punkt ist, Sie selbst hatten Identitätsprobleme und sie selber hatten noch nicht kapiert, dass ihre Identität nicht Heuschrecke war, sondern mächtige Gotteskrieger. Eine Nation, ein Volk, vor dem die Nationen erzittern sollten. So, ihre wahre göttliche Identität, die hatte einfach noch nicht gesessen. Sondern sie sahen sich immer noch wie diese Sklaven und diese Mentalität, die Sklavenmentalität, das war immer noch, was ihnen eigen war. So, sie hatten immer noch diese Heuschreckenmentalität und sie dachten, weil sie sich selber so sehen, sehen die anderen sie auch so. Gott hatte ihnen Land verheißen, wo Milch und Honig fließt. Gott hatte ihnen Überfluss verheißen, Segen, Reichtum, Fülle, genau wie dir und mir in Jesus Christus. Da gibt es Fülle, da gibt es Segnungen, da gibt es Verheißungen. Die Bibel ist voll davon. Und trotzdem müssen viele unter uns mit ganz wenig Sieg in ihrem Leben auskommen. Und die Frage ist, warum? Und ich denke, dass es ganz oft diese Frage nach der Identität ist. In wichtigen Momenten, da schrecken wir oft noch zurück, weil wir uns immer noch wie Heuschrecken sehen. Da siehst du dich immer noch so wie dieses arme, begnadigte Sünderlein, was es mit Ach und Krach irgendwie in den Himmel schaffen wird. Und ja, du warst ein Sünder, als du zu Jesus gekommen bist und du bedarfst und du brauchst die Gnade. Da überhaupt gar keine Frage. Aber wenn sich dein Wert und das, was du bist, nach Jesus nicht verändert hat, dann muss doch die Frage wichtig oder sonst was. Was hat sich denn getan? Ich sag, also ein Kernsatz von mir, wenn ich mit Leuten auf der Straße, wir haben auch Young Mission und machen so Einsätze und sowas, wenn ich mit Menschen auf der Straße über Jesus spreche, dann sage ich ihnen, hey du, Jesus kam nicht, um dich religiös zu machen. Jesus kam nicht auf die Erde, um eine neue Religion zu gründen, da gibt's genug von. Er kam nicht, um eine Religion zu gründen, sondern er kam, um die verloren gegangene Beziehung zum Vater wiederherzustellen. Es geht nicht um Religion, sondern es geht um Person. Eine Person, nämlich Jesus Christus. So, und es geht Leuten oftmals so, wie diesen 12 Spionen, die noch nicht verstanden haben, was und wie Gott sie wirklich wahrnimmt. Und Gott sieht dich anders. Du bist keine Heuschrecke. Ich möchte zu meinem zweiten Bild kommen. Und es geht wieder um Selbstwahrnehmung. Und es geht wieder um Riesen. Aber diesmal ist es ein Beispiel über die Kraft von gesunder Selbstwahrnehmung und von Identität. Wieder wird das Volk Israel herausgefordert. Und wieder geht es um Riesen. Es geht um einen ganz besonderen Riesen, nämlich Goliath von Gat. 3 Meter groß, eine Tötungsmaschine von Kindesbeinen an. Und er fordert Tag für Tag die Schlachtreihen von Israel heraus. Und sagt, hey, schickt mir einen, der gegen mich kämpfen kann. Und alle haben sie die Hosen voll. Keiner kann ihn besiegen, keiner traut sich, ihn herauszufordern. Und dann kommt da ein Junge, David. Und man schätzt, dass er damals um die 15, 16 Jahre alt gewesen ist. Und ich glaube nicht, dass David irgendwie so ein spezielles Heldengehen hatte, was ihn irgendwie so, das haben wir oft so Gedanken, wenn wir diese Geschichten lesen, so dass er unter seinem Hirtenwams dann so dieses Superman, so, ne, so das Trikot und dann das S, so irgendwie hat er so ein spezielles Heldengehen, was uns fehlt. Nee, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass David eine gesunde Identität hatte, dass er wusste, wer er war, warum, weil er Gottes Wort liebte. David liebte Gottes Wort und er liebte die Gegenwart Gottes. Er war ein Anbeter und das führte dazu, dass das, was Gottes Wort über ihn sagt, dass das deckungsgleich wurde mit dem, was er auch von sich hielt. So, und jetzt stellt David sich eine Frage. Und er fragt sich, was glaubt der Kerl eigentlich, wer er ist? Er stellt sich eigentlich eine doppelte Frage, weil das werdet ihr gleich noch merken. Er fragt, was glaubt der Kerl eigentlich, wer er ist und was glauben wir, wer wir sind? Die Bibel drückt es vielleicht nicht genauso aus, aber lasst uns da mal reinschauen. 1. Samuel 17, Vers 26. 1. Samuel 17, Vers 26. Da stellt sich David diese Frage. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach. Was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Wer ist dieser Philister, wer ist dieser Unbeschnittene und warum habt ihr eigentlich alle so eine Angst vor dem seinen dicken Oberarm? Das ist letztlich das, was David sich hier, das ist die erste Frage, die David sich stellt. So, und David fragt nicht danach, ihn interessiert nicht in erster Linie diese Frage nach den Oberarm. Er ist nicht interessiert an dem Muskel von Goliath, sondern ihn interessiert die Vorhaut. Das ist ein wichtiges Detail. Die Israeliten waren das Bundvolk von Gott und sie ließen zum Zeichen dessen, dass Gott mit ihnen im Bund steht, dass er sich mit ihnen eins gemacht hat, ließen sie die Männer an der Vorhaut beschneiden. So, und das eine Folge daraus war, dass David sagte, hey, Moment, wir sind das Volk Gottes, wir sind beschnitten, er ist ein Unbeschnittener. Folge, er ist unbeschnitten, das heißt, er ist nicht im Bund mit Gott, das heißt, er ist nicht unter der Salbung, das heißt, er ist nicht unter dem Segen, das heißt, er und Gott, nix am Hut, wir aber, sein Volk, das heißt, genau, dass da was geht, dass wir nicht alleine sind und dass dieser Riese, so groß er auch sein mag, nicht hier einen auf dicke Hose machen kann oder soll oder muss und wir gehen zurück oder sonst was. Nein, wir sind die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Und es ist egal, wie groß er ist, an diesem Tag fand im Gegensatz zu unserem ersten Beispiel von diesen 12 Spionen ein großer Sieg statt. Warum? Weil ein Gläubiger wusste, wer er war. Weil einer wusste, wer er war. So, er wusste, wir sind keine Heuschrecken und wir sind den Philistern nicht unterlegen, ganz egal, wie groß die sind. So, und jetzt geht er los an den Bach und sucht sich 5 Steine. Und er sagt sich, dieser Mann, dieser Philister, dieser Goliath von Gad, er hat gerade Selbstmord begangen. Der ist tot, der weiß es nur noch nicht. So, wenn David tatsächlich so brillant mit seiner Schleuder gewesen ist, warum hat er dann eigentlich 5 Steine genommen? So, ich könnte mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, naja, wie ich mich kenne, beim ersten Mal haue ich daneben, beim zweiten Mal haue ich daneben, aber irgendwann treffe ich ihn. So, alle anderen Israeliten, die haben gesagt, der ist so groß, den kann man nicht besiegen. David hat gesagt, der ist so groß, den kann man nicht verfehlen mit der Schleuder. Irgendwann treffe ich ihn. Irgendwann trifft dieser Stein und dann wird dieser Riese gefällt. Dann ist er tot. Vorbei. Aus. So, er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Wer sind wir? Wir sind sein Volk. So, er hat gewagt, also buchstäblich, Goliath hat es gewagt, seinen Finger zu nehmen und ihn direkt in das Auge, in den Augapfel Gottes zu stechen. Das sagt Gott, Gottes Wort in einem der Psalmen, dass wir der Augapfel, dass Israel der Augapfel Gottes ist. So, und David wusste, hey, Goliath, das kann nicht gut gehen. Du brauchst nicht glauben, du bohrst fröhlich im Augapfel Gottes rum und erlebst den morgigen Tag. Einer wusste, wer er war und Sieg fand statt im Volk. Und jetzt sitzt du vielleicht heute Morgen hier und du sagst, Mensch, das ist ja alles schön und toll mit der Identität. Und solange ich im Gottesdienst sitze und die Salbung da ist und wir fröhlich Lobpreis machen und die Predigt, dann weiß ich das, dann ist das alles irgendwo auch real. Aber wenn sich bei mir im Alltag die Riesen auftürmen, dann finde ich keine Steine. Also die Frage, wie kommen wir denn jetzt dahin, dass unsere Identität deckungsgleich wird mit dem, was Gottes Wort über uns sagt? Und da möchte ich eine These aufstellen. Und diese These heißt, über Identifikation mit Christus zur Identität in Christus. Sorry für diese 2 Fremdwörter, aber da kommen wir nicht drum rum. Ein Wort, was ähnlich ist wie Identität, Identität ist Gleichheit, ist das Wort Identifikation. Identifikation beschreibt diesen Prozess des Gleichwerdens. Okay, also das ist ein Weg, bis eine Sache so wird wie das andere und die Identität deckungsgleich wird. Seid ihr dabei? Gut. Paulus schreibt einen ganz interessanten Text in Römer 6. Geht mal in Römer 6. Römer 6, Vers 10 und Vers 11. Denn was er, also Jesus, gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Und jetzt kommt's. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Eine andere Art und Weise, diese Frage zu stellen, was glaubst du eigentlich, wer du bist, ist, dich zu fragen, wofür hältst du dich eigentlich? Und in diesem Text sagt Paulus dir und mir, wofür wir uns halten sollen. Und er sagt, hey, wenn Christus gestorben ist und auferstanden ist, wenn er jetzt ein neues Leben hat, befreit von Sünde und von Schuld, dann du auch. Das sagen uns diese Verse. Und das ist so dieses, wenn du dieses Bild hast, so eine innere Buchführung oder Kontoführung, wo buchst du dich ab? Das meint das Wort Identifikation. Du hältst dich dafür, dass du mit Christus gestorben und auferstanden bist. Und wisst ihr, das ist eine Gabe Gottes. Identifikation ist eine Gabe Gottes. Warum? Weil Gott möchte, dass alle errettet werden und eines Tages bei ihm sein werden. Ich weiß nicht, wir hatten ja jetzt im Sommer, wie gesagt, die WM. Das war ganz toll und das war auch keine schlechte WM, aber die eigentliche WM vor der WM war meiner Meinung nach die WM 2006. Das war unser deutsches Sommermärchen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. Vor dieser WM, da konntest du noch irgendwie als Nazi beschimpft werden, wenn du eine deutsche Flagge irgendwie mit dir geführt hast, was diese WM schon bedeutend besser geklappt hat. Lass uns noch mal ganz kurz da reingehen. WM 2006 in Deutschland. Deutschland überraschte bereits im Eröffnungsspiel mit einer sehr offensiven Spielweise und hohem Tempo. Die gegen Costa Rica noch vorhandenen Probleme in der Defensive konnten in den beiden weiteren Gruppenspielen weitgehend kompensiert werden. Schon im Spiel gegen Polen fand die Elf zu alter Abwehrstärke zurück und dominierte weitgehend die Partie. So, jetzt seid ihr gedanklich zurück in 2006, oder? Das Leben damals, es war anders. Du konntest in eine Bäckerei reingehen und es konnte dir passieren, dass dir der Bäcker einfach eine Brezel schenkt. Weil er gut drauf war, weil Deutschland gewonnen hatte, weil wir ein Nationalgefühl entwickelt hatten. So, die Frage ist, also aus diesem Deutschland schlug Costa Rica, Deutschland schlug Polen, Deutschland schlug das, da wurde ein Wir. So, als Deutschland Costa Rica besiegt hat, da haben wir gesagt, wir haben Costa Rica besiegt. Wir haben Polen besiegt. Und jetzt könnte doch jemand kommen und könnte sagen so, klopf dich auf die Schulter und sag dir, mach mal langsam. Das, was da im Stadion passiert ist, das hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Nein, du hast nicht gewonnen. Du warst nicht im Stadion, du warst nicht in der Stadt. Du warst da nicht dabei. Aber wir waren Fans. Wir hatten ein Trikot. Wir hielten uns für Deutsche, die wir ja auch sind. So, und das ist auf eine andere Art gemünzt die Kraft von Identifikation. Wir identifizierten uns mit einem Fußballteam, was teilweise hunderte von Kilometern weit weg war in einem Stadion und dort sein Spiel absolvierte. Und wenn sie gewannen, dann gewannen wir. Das haben wir uns einfach zugeschrieben. So, wenn sie gewannen, dann haben wir gewonnen und wenn sie verloren, dann haben wir verloren. So, und an der Stelle, das ist was Göttliches. Also vielleicht jetzt nicht an der Stelle, aber diese Kraft von Identifikation ist was Göttliches. Diese Möglichkeit von uns Menschen, uns über einen größeren Zeitraum für etwas zu halten, das ist ein Geschenk Gottes. Wisst ihr, Christen sind Menschen, die glauben, dass weil vor 2000 Jahren der Sohn eines Zimmermanns an einem Kreuz aus Holz gestorben ist, das hätte was mit ihnen zu tun. Glaubst du das auch? Ja, besser du tust es. Weil das ist nämlich das, was Paulus in einem anderen Zusammenhang als die Torheit des Kreuzes beschreibt. Für deinen Intellekt und für deine Gedanken hier oben vielleicht komplett konfus und gar nicht gehend, nicht möglich. Aber das ist was Paulus sagt. Es ist die Torheit des Kreuzes, die wir predigen. Und Fans zählen sich dazu, Fans halten sich dafür. Jetzt sind wir keine Fans, sondern wir sind Christen. Aber also auch ihr, haltet euch selbst dafür. Er ist der Sünde gestorben, er hat nie gesündigt, nun lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, nun aber lebt in Christus Jesus. Ein ganz neues Leben. Seht ihr, genauso wie wir damals nicht einmal während der WM selber den Ball getreten haben und trotzdem sagen, wir sind Deutschland, wir haben gewonnen, genauso kannst du das ummünzen und kannst diese Identität ergreifen. So, wir sind Sieger, selbst in der punktuellen Niederlage deines Lebens kannst du den Sieg von Christus dir zu eigen machen, dadurch, dass du dich mit dem Sieg identifizierst und ihn dir eben aneignest. Du bist Sieger, du bist ein Heiliger, nicht aufgrund deiner Taten, nicht wegen dir selber, sondern wegen Jesus. Heiliger als du geht nicht, ist Maximum. Tut mir leid, wenn es unbescheiden klingt, aber ich halte es auch nicht für gut und für richtig, der Wahrheit der Schrift da nicht recht zu geben. So, und jetzt der Punkt ist, Heiligkeit in diesem Zusammenhang soll hier nicht deinen Alltag beschreiben, sondern hier wird beschrieben, was du bist und was dir gehört. Das kann sein, dass du Lichtjahre davon entfernt bist, dass du sagen könntest, ich führe ein heiliges Leben. Da soll das hin. Aber der Punkt ist, du kannst es nicht erreichen, wenn du nicht das, was Jesus dir geschenkt hast, für dich in Anspruch nimmst und dann folgerichtig aus deiner Identität lebst. So, wie gesagt, vielleicht bist du Lichtjahre davon entfernt und du fragst dich denn jetzt, wann der Manuel auf den Punkt kommt, an den sie alle am Ende kommen. Nämlich, dass du mehr beten solltest, dass du mehr fasten solltest, dass du mehr evangelisieren solltest und was du nicht alles tun und lassen solltest, damit du das endlich bekommst. Der Punkt, der fällt heute mal aus. Der fällt heute mal aus. Ich will dir nicht sagen, was du tun sollst, sondern ich will dir sagen, wer du bist, was dir gehört. Und nur über diese Identifikation mit Christus kommst du zur Identität in Christus. Du kommst zur Ruhe und du weißt, wer du bist in ihm. Vielleicht denkt jetzt auch jemand heute Morgen, hä, das klingt so nach positivem Denken. Das klingt so nach so einer positiven Art von Einbildung. Das gibt's ja auch in der Welt. Beispielsweise früher, wenn du, oder was heißt früher, ich mache das heute noch, wenn du ins Kino gehst. Was findet dort statt? Ich meine, du gehst in so einen Film mit Bruce Willis, ja, Prügelszenen. Am Anfang, da hat er immer ein weißes Unterhemd an, weil er es irgendwie am Beginn des Tages nicht schafft, sich noch anzuziehen, weil er nämlich die Welt retten muss. So, und am Ende ist dieses weiße T-Shirt ist dann meistens irgendwie Öl verschmiert und ein paar Blutspritzer drauf und so, weil er ja, ne, er hat mal hingelangt und an ihn wurde mal hingelangt. So, und das hat irgendwie auch was mit Identifikation zu tun. Ich meine, keiner würde ins Kino gehen, wenn da ein Film ist, Bambi. Ja? Also, und für die Männer von uns oder unter uns, also mit Bambi ist ein bisschen dünn mit der Identifikation mit Bambi. Nein, wir gehen da rein, weil wir dann Bruce Willis sind. Wir gehen da rein, weil wir dann Braveheart sind. Wir identifizieren uns über anderthalb oder zwei Stunden, je nachdem, was es für ein Film ist. Braveheart lief länger. Du identifizierst dich über diesen Zeitraum mit einer Person, die bärenstark ist. Und es kann passieren, dass du, wenn du aus dem Kino rausläufst, anders gehst. So, und du, weil du dich irgendwie identifiziert hast. Und manch einer, der wacht dann irgendwie auf, so im St. Josef Krankenhaus und realisiert, Menschenskinder, das mit der neuen Identität, das hat noch gar nicht so gegriffen. Ich bin nicht Bruce Willis. Beim ersten Schlag wurde es mir klar. Ich bin immer noch der gleiche Angsthase, ich bin immer noch der Warmduscher, ich bin immer noch dasselbe Weichei. Es hat sich nichts verändert. So, und du denkst jetzt, wenn wir heute über Identität und über Identifikation sprechen, dass das so eine Sache wäre. So eine positive Vorstellungskraft. Wir tun mal so, als ob. Und das ist nicht die Botschaft von heute Morgen. Ich sage nicht, du sollst so, wir probieren mal. Ich sage nicht, tu so als ob, sondern ergreife, was Fakt ist. Die Bibel beschreibt an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel unsere Identität. Was wir dann als Prediger oftmals tun, ist, dass wir das Ganze problematisieren und dann sprechen wir darüber, wie wir das denn in einigen Jahren werden können und tun können, wenn wir mehr beten, wenn wir mehr Bibel lesen würden. Beispiel, diesen einen wohlbekannten Satz, der wie gesagt auch von diesen anderen Leuten sehr überstrapaziert wurde, aber ich nehme ihn mal. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. So, und oft schimpfen wir über liberale Bibeltheologen und dabei haben wir unsere eigene Art der Bibelkritik entwickelt und würden dann so einen Vers würden wir hernehmen und wir predigen anderthalb Stunden. Oh nein, nein, wir predigen dann sehr lange über diesen Vers und haben am Ende was gesagt, was ungefähr so klingt. Lasst es mich mal probieren. Ist jemand in Christus, so ist er ein Stück weit punktuell, in ersten Ansätzen auch durchaus erkennbar, eine neue Schöpfung. Das Alte hat begonnen, sich ein Stück weit punktuell zu verabschieden. Und siehe, in einigen Ansätzen hier und da mit den Augen des Glaubens gesprochen, könnte etwas Neues begonnen haben. Und schon in wenigen Jahrzehnten der Nachfolge merkt das auch einer. Unser Problem ist, wir halten diese Spannung nicht aus. Wir halten so Verse irgendwie nicht aus. Solche Verse, die werfen uns Fragen auf. Die werfen uns die Frage auf, ja, was ist denn mit meinem Alltag? Was ist denn mit meinen Ängsten? Was ist denn mit meinen Schwächen? Was ist denn mit meinen Schwierigkeiten? Und meine Güte, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, sie ist es alles neu geworden. Das ist so schwarz-weiß. Das lässt irgendwie keine Grautöne zu. Und dann machen wir den Fehler, dass wir das problematisieren und das dann irgendwie theologisch aushebeln. Und letztlich, was wir machen, was geschehen muss, ist, dass wir Gottes Absicht mit solchen Versen verstehen müssen. So, Gott will dir mit diesem Vers nicht deinen Alltag beschreiben. Gott ist nicht dumm. Gott kennt deinen Alltag. Gott weiß, dass du noch Kämpfe hast. Gott weiß, dass es da noch viel Wachstum für Heiligung und für diese Sachen gibt, dass das noch passieren muss. Er beschreibt hier nicht das von dir Erreichte im Alltag, sondern dieser Vers, solche Verse, die sollen dir sagen, was du bist, was dir gehört. Und es gehört dir ab dem ersten Tag, wo du gesagt hast, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, da gehört dir das. Nicht, weil du es verdient hast, nicht, weil du irgendwas getan hast, was dich irgendwie wie heißt jetzt das Wort? Was dich irgendwie dazu prädestiniert. Na, da könnten wir jetzt eine theologische, nein, machen wir nicht, da gehen wir nicht rein jetzt. Bleib bei deinem, ja. Also es beschreibt hier nicht das von dir Erreichte im Alltag. Solche Verse beschreiben deine Identität. Das gehört dir ab dem ersten Tag, wo du Christ wirst. Es geht nicht darum zu tun, als ob, sondern es geht darum zu ergreifen, was Fakt ist. Ich predige, wenn mir das gelingt, ganz gern mit Bildern, weil Jesus hat das auch gemacht. Bei ihm, da sitzen solche Bilder irgendwie. Und während der Vorbereitung, ich habe zwei, drei Bilder aus einer hervorragenden Predigt mal gehört und geklaut. Und es sind zwei hilfreiche Bilder, die ich jetzt konstruieren möchte, die dir helfen sollen zu verstehen, dass das mit dem Alltag, also das, was du vielleicht punktuell erlebst und das mit deiner Identität, dass das gar nicht so zwingend miteinander zu tun hat. Stell dir vor, da ist ein Mensch. Und das ist ein sehr unehrlicher Mensch. Wir nennen ihn Klaus Klauer. Klaus Klauer betrügt seine Firma um mehrere Millionen. Klaus Klauer klaut viel Geld. Er will aber nicht ins Gefängnis und so taucht er mit falschen Papieren unter. Er nimmt eine neue Identität an, er kauft sich einen neuen Pass und er nennt sich jetzt Sigi Saubermann. Er hat einen Führerschein, er hat einen Personalausweis, auf Englisch übrigens Identity Card. Ich und er sind eins. Das hat er jetzt alles neu, aber er heißt jetzt nicht mehr Klaus Klauer, sondern er heißt Sigi Saubermann. Er nimmt diese Identität an. Er versucht's zumindest. Er gibt einen Teil seines sauer Ersparten, gibt er für eine Gesichts-OP raus. Er lässt sich eine neue Nase machen und er sieht wirklich total anders aus. Er sieht nicht mehr aus wie Klaus Klauer, er hat nur ein Problem. Immer wenn er zum Flughafen geht, um irgendwo hinzureisen oder an eine Verkehrskontrolle irgendwie teilnehmen muss und seinen Pass vorzeigen muss, da quält ihn diese Frage, die er sich stellt, nämlich, werden Sie es wohl überprüfen? Werden Sie an der Passkontrolle, werden Sie am Flughafen das überprüfen? Werden Sie diese kleine, aber feine Identitätsnummer von dem Personalnummer in den Computer eingeben und sofort fliege ich auf? Er tut nur so, als ob. Er steigert sich da rein, er spielt jemand anderes, aber seine Identität, die hat sich nicht wirklich verändert. Wir kommen zu einem weiteren Mann. Sören Sünder. Sören Sünder ist ein Kleinkrimineller, der eines Tages Zeuge eines Mafiamordes wird. Und die Polizei spricht mit ihm, er packt aus, er sagt alles, was er gesehen hat. Und als Gegenleistung bekommt er von der Polizei, also von Staatswegen her, eine neue Identität. Er wird in Zeugenschutzprogramm aufgenommen und sein neuer Name ist Heinrich Heiliger. Und auch er kriegt einen neuen Führerschein, er kriegt einen neuen Personalausweis. Da steht jetzt nicht mehr Heinrich Heiliger, da steht jetzt Heinrich Heiliger drin. Er bekommt eine neue Identität. Und auch er kriegt einen Führerschein, Personalausweis und genau auch er sollte sich nicht in den alten Vierteln blicken lassen, wo er vorher abgehangen war. Auch er darf sich nicht, er darf nicht mit den alten Freunden telefonieren oder sonst was, genauso wenig wie Sigi Saubermann beziehungsweise Sigi Saubermann und Klaus Klauer. Aber da ist ein riesiger Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten, weil Klaus Klauer, er kann sich noch 10 Gesichts-OPs unterziehen. Wenn er in der alten Nachbarschaft auftaucht und sich blicken lässt, weil er es nicht ausgehalten hat, dann kommt die Polizei, klick, klick, die Handschellen und er wird abgeführt und er wird verurteilt als Klaus Klauer und nicht als Sigi Saubermann, weil er nämlich, da hat sich nichts verändert. Er ist immer noch derselbe. Er tut ja nur so. Er hat keine neue Identität. Sieh mal, und du und ich, wir sind nicht dazu aufgerufen, nur so zu tun, als ob. Sondern du sollst ergreifen, was Fakt ist. Es gibt so viele Christen, die versuchen zu tun, so die tun so, als ob. Ja, so dieses, what would Jesus do? Und da probieren sie ein Leben lang so zu tun, als ob sie Jesus wären. Also es geht nicht darum, dass du nach Regeln lebst, die von außen an dich herangetragen werden, sondern es geht darum, dass du wirklich eine neue Identität erhalten hast. Du tust nicht so, als ob Heinrich Heiliger, der bleibt Heinrich Heiliger, selbst wenn er sich in den alten Vierteln blicken lässt, was er lassen sollte. Er sollte da nicht hingehen. Wenn er alte Wege beschreitet, wenn er alte Freunde anruft, weil er es nicht ausgehalten hat, seine Identität, die hat sich wirklich verändert. Er ist nicht mehr derselbe. Und ja, er muss sich auch an den neuen Namen gewöhnen und er muss sich auch daran gewöhnen, dass er an bestimmte Orte nicht mehr hingehen muss oder nicht mehr hingehen darf. Aber er ergreift, was Fakt ist. Er tut nicht nur so, als ob, sondern er nimmt für sich in Anspruch, was Fakt ist. Und das wird tragen. Das hat Jesus für ihn und das hat Jesus für dich und für mich hat er das arrangiert. Du hast eine neue Identität in ihm. Lasst mich ein allerletztes Bild malen. Und das soll dir verdeutlichen, diesen Prozess von der Umstellung. Ich habe es der Auswanderer genannt. Ein Mensch zieht um und mag nicht mehr in Deutschland leben. er beschließt, nach Japan auszuwandern. Er hat es klar gemacht, er hat seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben und jetzt hat er einen japanischen Pass. Er freut sich auf sein neues Leben in Japan, nicht mehr als Identität als Deutscher, sondern jetzt als Japaner. So, jetzt sitzt er im Flugzeug und hört die Stimme vom Kapitän. Ladies and Gentlemen, hier ist Ihr Kapitän. Wir landen gleich in Tokio und wir haben einen Zeitunterschied von, glaub 8 Stunden oder was die haben. So, das heißt, hier ist es 2 Uhr morgens. Bitte stellen Sie Ihre Uhr um. Unser Immigrant denkt sich, ja, ist klar, 2 Uhr morgens. Stellen Sie Ihre Uhr um. Ich lasse meine Uhr so, wie sie ist, weil ich weiß, wie spät es ist. Für mich ist es jetzt nicht 2 Uhr morgens, sondern für mich ist jetzt eben früh am Abend, meine stärkste Zeit beginnt und ich fühle mich nicht so, als ob es 2 Uhr morgens wäre. Der Kapitän sagt nochmal, stellen Sie die Uhr um. Und er wieder so, ja, ist klar, ich stelle meine Uhr um. Und dann tun wir mal alle so, als ob es 2 Uhr morgens wäre. Aber nein, glücklicherweise habe ich meine deutsche Uhr und die sagt mir, wie spät es wirklich ist. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn du irgendwie ins Ausland geflogen bist, Amerika oder sonst was. Es braucht für dich eine Weile, dich an diese neue Identität zu gewöhnen. So, die gehen alle schlafen, weil sie müde sind, aber du bist fit. Und trotzdem haben sie recht und du nicht. Wenn sie schlafen gehen, wenn es dunkel ist und sie schlafen, dann haben sie recht, weil es Nacht ist. Dein Alltag, deine Erfahrung, dein Körpergefühl, das sagt dir vielleicht was komplett anderes. Das sagt dir, hey, geh fröhlich auf die Piste oder geh jetzt essen, Mittagessen und es ist 3 Uhr morgens oder sonst was. Der Punkt ist, da kann es Differenzen geben zwischen dem, was du fühlst und zwischen dem, was tatsächlich Fakt ist in diesem Land. Okay? So, jetzt zurück zu unserem Bild. Jetzt kommt unser Immigrant in Japan in seinem Hotelzimmer an. Und denkt sich so, Mensch, ich rufe mal einen neuen Chef an, so vom Hotel aus. Und es klingelt 18, 20, 22 Mal. Und plötzlich meldet sich dann an der anderen Ende vom Hörer, meldet sich dann so eine japanische Stimme. Ai! Und er denkt, er sagt so, morgen. Abend, wunderschönen guten Abend, nicht morgen. Ich bin jetzt gerade gelandet und ich wollte nur Bescheid geben, dass ich ja dann am Montag für Sie anfange zu arbeiten und ich freue mich auch schon. Dieser Mensch wird früher oder später richtige Probleme in seinem sozialen Umfeld bekommen. Aber jetzt die Frage, woran liegt das? Liegt es daran, dass sein japanischer Pass, dass der nicht echt war, sondern gefälscht? Nee. Liegt es daran, dass er nicht wirklich japanischer Staatsbürger ist? Nein. Liegt es daran, dass die Botschaft ihn irgendwie angeschmiert hat und irgendwelche krummen Sachen gedreht hat, ihm gefälschte Papiere angedreht hat? Nein, das ist alles zu 100% in Ordnung. Der Punkt ist, er muss einfach akzeptieren, dass in Japan die Uhren anders ticken. Er muss verstehen, er muss diese durch diese Identifikationsschwierigkeit, die da am Anfang eben stattfindet, wenn man ein altes Land verlässt und in ein neues Land reinwechselt, die muss er irgendwie auf die Reihe kriegen. Das bedeutet, dass er vielleicht die ersten Nächte, dass er wach liegt. Das gehört dazu, dass vielleicht sein Gefühl und seine Erfahrung, dass ihm alles das sagt, hey, es hat sich nichts verändert. Und dass er trotzdem sagt, nee, ich ring mich jetzt da durch. Ich gehe jetzt schlafen, auch wenn ich vielleicht noch nicht müde bin, aber irgendwann werde ich schlafen. Hier, ich lebe jetzt in Japan, die Uhren gehen hier anders, ich stelle meine Uhr um. Ich lebe jetzt hier, ich stelle mich um. Ich tue nicht so, als ob, sondern ich ergreife, was Fakt ist, in diesem Land, in Japan. Und das ist genau das, was mit uns Gläubigen passieren muss, wenn wir diese neue Identität annehmen wollen, wenn wir das für uns beanspruchen. Wir sollen nicht dem Fleisch irgendwelche frommen Ritualen Männchen beibringen. So ein bisschen netter reagieren, wenn ein bisschen charismatischer grinsen, wenn dich jemand schräg von der Seite anmacht. So gewisse Kraftausdrücke rauslassen. Darum geht's nicht. Das ist nicht, was hier gemeint ist. Das ist alles für die Tonne. Sondern Jesus möchte, dass wir durch unsere Identität mit ihm zu einer neuen, also dass wir über die Identifikation mit ihm zu einer neuen Identität mit und in ihm kommen. Egal, was du selber fühlst, egal, was deine Vergangenheit dir sagt, egal, was dir vielleicht nachts auch noch irgendwelche Stimmen ins Ohr flüstern, darüber, was du nicht bist und was du sein solltest und Sonstiges. Du sollst ergreifen, was Fakt ist. Du sollst ähnlich wie dieser Japaner diesen Jetlag aushalten und dich durchringen und sagen, nein, es ist so. Und ich möchte abschließen, und da schließe ich jetzt wirklich, mit einer Bibelstelle, die genau das aussagt, die genau das beschreibt. Und zwar Kolosser 1, Vers 13. Lest den später nach. Ich hätte ganz gern, dass ihr das kurz bildlich auch mit vor Augen habt, damit es besser hängen bleibt. Kolosser 1, Vers 13. Er, also Jesus an dieser Stelle, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und jetzt kommt's und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Versteht ihr, da hat ein Wechsel vom Reich, du bist versetzt worden in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in das Reich von Jesus Christus. Als Jesus auf die Erde kam, hat er mit sich das Reich des Himmels gebracht. Und in dem Reich, da ticken die Uhren halt anders. Genau wie in unserem Bild. Dann 8 Stunden voraus oder hinterher oder sonst was. Der Punkt ist, wir sind raus aus dem einen und rein in das andere. Glaub es, nimm es für dich in Anspruch, stell die Uhr um. Du bist Heinrich Heiliger, beziehungsweise der Japaner. Das ist ein Fakt, das hat Jesus für dich klar gemacht. Also stell die Uhr um. Uhr umstellen. Ich hatte, als ich auf der Herfahrt, jetzt weiß ich nicht, wie spontan ihr seid, das werden wir gleich sehen. Als ich auf der Herfahrt so noch eine Runde gebetet habe, kam mir ein Lied. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Und da, als ich das so vor mich hingeträllert habe, habe ich realisiert, Menschenskinder, das ist die perfekte Predigt, der perfekte Predigtabschluss. Das muss göttlich sein. Sowas kann nicht von mir kommen. Das ist zu genial. Dank sei dir, himmlischer Vater, denn du hast uns fähig gemacht, zum Anteil am Erbe der Heiligen hast du uns in Jesus gebracht. Und jetzt kommst du, hast uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich deines Sohnes. In ihm haben wir Erlösung und Vergebung, darum kommen wir in Dankbarkeit zu dir. Kennt ihr das? Nein? Dann wird's dünn mit dem Singen. Dann müsst ihr das einfach... Wollt ihr das hören? Ja. Ich habe mal einen Psychologietest gemacht während meinem Studium und ich habe in Spontanität den Höchstwert. Ich habe keine Gitarre. Ich kann keine Gitarre spielen oder ich kann 3-4 Griffe, aber... Nee. Okay. Mi. Dank sei dir, himmlischer Vater, denn du hast uns fähig gemacht. Zum Anteil am Erbe der Heiligen hast du uns durch Jesus gebracht. Du hast uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes. In ihm haben wir Erlösung und Vergebung. Darum kommen wir in Dankbarkeit zu dir. Dank sei dir, himmlischer Vater, denn du hast uns fähig gemacht. Zum Anteil am Erbe der Heiligen hast du uns durch Jesus gebracht. Vater, und ich danke dir für diese Wahrheit, Ich danke dir, dass es eine Wahrheit deines Wortes ist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du dieses Wort jetzt versiegelst in den Herzen. Und ich sage, dass der Feind das nicht rauben darf, sondern dieses Wort ist viel in die Herzen und es wird dort Frucht bringen für die Ewigkeit. 30, 60, 100-fältige Frucht wird daraus hervorgehen und dafür preise ich dich, Jesus. Ich danke dir für Herrschaftswechsel, der stattgefunden hat am Kreuz. Ich danke dir für dein Blut, was geflossen ist zur Vergebung unserer Schuld. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht mehr Sören Sünder sind, sondern dass jeder von uns Heinrich Heiliger geworden ist. In und durch dich, Jesus. Und dafür danken wir dir. Wir lieben und wir ehren und wir preisen dich. Amen. Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat.